SWR 1, Barbara Scherers Musikkosmos, ein Podcast von SWR 1 Baden-Württemberg.
Treten Sie näher, kommen Sie an Bord, herzlich willkommen. Heute geht unsere Reise durch den Musikkosmos mitten ins Grüne nach Irland. Ich könnte jetzt vielleicht mit einem falschen irischen Akzent sprechen, das kommt ja immer, wenn es um Irland geht, aber ich lasse das mal lieber. Irland gibt so viel her, ohne dass man überhaupt hin muss. Irland kommt zu uns mit Musik und bestückt damit den Soundtrack unseres Lebens. Als ich darüber nachgedacht habe, sind mir immer mehr Iren eingefallen. Enya, Ray Garvey, Sinead O'Connor, U2, The Corrs, Johnny Logan, Boyzone, Christa Burke und ja, auch die gehören dazu, die Kelly-Familie. Ich höre wohl ihr Raunen, ich sehe, dass sie die Augen verdrehen, aber auch ein bisschen Entzücken ist mit dabei, oder? Stimmt's? Erinnerungen. Die Kellys hatten ihre größten Erfolge in Deutschland und mit dem Abstand von 20 Jahren kann man das ja auch ganz entspannt und mit einem Schuss Sentimentalität sehen. Musik aus Irland ist vielschichtig, das werden wir heute hören. Die Grundlage ist die irische Folkmusik und das irische Gemüt. Und diese beiden Faktoren, über Generationen weitergegeben, das ergibt eine große Palette. Es sind die Enkel und Urenkel der Folkmusik, die Rock- und Pop-Ableger, um die es heute geht. Viel bei der Musik hat mit Feiern zu tun, mit Musik genießen, mit Tanzen, mit Gemeinsamkeit und auch mit vielen Erinnerungen. Das kann alles jeden Tag passieren. Aber vor allem am 17. März, am St. Patrick's Day, quasi das weltweite irische Volksfest. Ich habe festgestellt, Irland ist bei mir ein Trigger. Ich höre es, ich denke es und sofort habe ich die Bilder und die Sehnsucht nach Natur, nach grün, wild, kalt. Die Iren leben alle in der Natur, singen den ganzen Tag und am 17. März knutschen sie auch noch. Ist das so? Schauen wir mal, welche Erkenntnisse die Reise heute bringt. Also ich glaube, ich bin voll ein Opfer der Werbung. Jahrzehntelang wurde das doch so serviert. Ein Mann, ein Ire, also ein Kerl steht mit nacktem Oberkörper in der irisch-grünen Natur.
Sag dem Abenteuer, dass ich komme. Das ist die Stunde, wo ein Mann aufbricht in das große Abenteuer, Weite. Pure, klare Frische. Zier irisch Moos von 4711.
Er wäscht und rasiert sich natürlich am eiskalten Bach. Ein paar Spritze Aftershave ins Gesicht, Hemd anziehen, Lederjacke und dann mit dem Hund loslaufen. In den 90ern ist der irisch Mooskerl quasi der Highlander, der Wanderer zwischen den Jahrhunderten, wie in dem Kinofilm. In der Gegenwart der Businessman und in der Vergangenheit der langhaarige Krieger auf dem Pferd.
Siehe irisch Moos, die Natur des Mannes.
Irgendwann kam noch das Deo dazu, das hat die Klischees noch befeuert. Ein Paar in der Natur natürlich, an einem Bach.
Nur im irischen Frühling ist die Natur so mild und klar, im Duft und in der Frische.
So wie ein irischer Frühling Deo. Da spürst du, das ist durch und durch natürlich frisch.
Stimmt, natürlich frisch.
Und eine bekannte irische Whisky-Marke behauptet, die irischen Männer trinken zusammen auf dem Friedhof Whisky. Zu Ehren eines Freundes, ob er heiratet oder verblichen ist, wird nicht ganz klar.
It's better to pass into that other world with full passion and glory than to fade and wither dismally with age.
And all the harm.
Nice, good.
Aber es kommt ja für manche Männer vielleicht auf das Gleiche raus. Und wenn wir schon beim irischen Whisky sind, dann sind wir gleich auch bei den Dubliners. Das holt uns doch sofort in die irische Kneipe, so ein bisschen verratzt, aber eine sehr herzliche Atmosphäre. Die Dubliners, die gibt's wirklich so lange ich denken kann, sogar noch länger, seit 1962 bis 2012. Da haben sie sich stillgelegt. Stillgelegt klingt ein bisschen besser als aufgelöst. Die Dubliners, das waren immer Männer mit roten Haaren und roten Bärten. Später wurden die Haare und die Bärte grau und dann weiß. Die Dubliners waren die wichtigsten Botschafter des Irish Folk. Und bei dem geht ohne die Fiddle gar nichts. Sonst kann der Laie ja gar nicht unterscheiden, dass es irische Musik ist. Die Fiddle, eigentlich eine Violine, wird aber nicht klassisch angesetzt. Der irische Kneipenfiddler hält sie meist nicht unterm Kinn, sondern in der Armbeuge. Das hat den klaren Vorteil, dass der Fiddler spielen und singen kann gleichzeitig. Den Bogen hält der Fiddler üblicherweise etwas oberhalb des Frosches. Der Frosch ist der Teil, der die Bespannung hält. Oberhalb vom Frosch also hält der Fiddler den Bogen, damit er schneller fiddeln kann. Und dass die Iren so gerne singen, dass es in jeder Kneipe Live-Musik gibt, Ist da was dran oder ist es nur ein Klischee? Johnny Logan sagt, das ist gar nicht gelogen. Und er muss es wissen. Er geht als waschechter Ire durch, obwohl er in Australien geboren ist, wo sein Vater damals arbeitete. Denn, wie sagen die Iren so treffend?
Again, another Irish saying, just because you're born in a stable, it doesn't make you a horse.
Bloß weil du im Stall geboren bist, macht dich das noch lange nicht zu einem Pferd. Vom Stall also direkt ins Pub. In den 80ern und vor allem in den 70er Jahren, sagt Logan, hat man im Pub nicht nur was getrunken, da wurden soziale Kontakte gepflegt. Und Musik passierte einfach. Das war, bevor das Fernsehen den Abend übernahm.
I think we grew up with it, because even back in the 70s and the 80s, you know, particularly in the 70s, pubs weren't just for drinking. They were places where people went to socialize. And then music happened there. Before television and all this sort of stuff, if you had a guitar, you'd bring it to the pub and you'd play. And,
wer eine Gitarre hatte, nahm sie mit in den Pub und da wurde gespielt. Irgendjemand hat eine Geschichte erzählt oder einen Witz oder ein Gedicht aufgesagt, ein Lied gesungen oder ein Instrument gespielt.
And the singers would join in, and the audience, not the audience, the people in the pubs. And those were, that was the entertainment. That was the way of, you know, spending your evenings and things like this. And I think that's the kind of thing that's inbred into Irish people.
Dann haben mehrere Leute was zusammengespielt. Das nannte man dann eine Session. Und dann haben auch noch die Gäste mitgemacht. Das war Unterhaltung. So wurden die Abende verbracht. Und das haben die Iren in Fleisch und Blut. Und genauso hat auch Johnny Logan angefangen mit der Musik. Am Wochenende, im Pub. Denn eigentlich hatte er eine Lehre als Elektriker gemacht. Das füllte ihn aber nicht aus. Da war zu wenig Musik drin. Was sein Vater verstehen konnte, er war der Star-Tenor Patrick O'Hagan. Und er ermunterte Johnny, seine Musikkarriere voranzutreiben. Gut, dass er auf seinen Vater gehört hat. Gut für Johnny, gut für Irland. Denn als einziger Sänger hat Johnny Logan zweimal den Grand Prix gewonnen. Also das, was jetzt Eurovision Song Contest heißt. 1980. Und nochmal ein Jahr später. Song hat er für seine Frau geschrieben. Das hat die Ehe aber nicht gerettet. Und ein drittes Mal hat ein Lied gewonnen, das er für Linda Martin geschrieben hat. Das war 1992. Von der irischen Folkfiddle ist da natürlich nicht mehr viel zu hören. Die wurde schon in den 70ern und in den 80ern verdrängt. Keltische Musik kam auf. Das war jetzt nicht wirklich keltisch, aber so ein bisschen ein Mix aus keltisch, New Age, eine Prise Weltmusik. Die bekannteste Band, auch in Deutschland sehr erfolgreich, war Clannad. Interessant daran, das war eigentlich eine Familienband aus Gweedore in Donegal. Die Geschwister Bra on Ain. Und damit ich mich jetzt nicht immer verhasple, nenne ich sie in der englischen Version die Brennans. Und die Brennans fielen natürlich auch wo an? Im Pub, das dem Vater gehörte. Dann haben sie einen Talentwettbewerb gewonnen, dann haben noch zwei Onkels mitgemacht und noch eine Schwester und dann ging's richtig los mit der Karriere. Clannad haben natürlich nicht Englisch gesungen, sondern Irisch, Irisch-Gälisch. Und sie waren sehr offen, neue Elemente in ihre Musik mit reinzunehmen, auch Rock-Elemente. Und deshalb gibt es ein Duett von Clannad-Sängerin Mary Brennan mit dem irischen Sänger Bono. Der Song kletterte Ende der 80er in die Charts. Bono und U2 behalten wir im Hinterkopf. Wir bleiben noch ein bisschen bei den Brennans, denn Maries Schwester Aithne wollte auch was Neues ausprobieren, also hat sie Solo weitergemacht. Und bekannt ist sie mit der englischen Version ihres Namens Enya. Enya Enya heißt übrigens Kleines Feuer. Das Feuer, das Enya mit ihrer sanften Musik entfacht, ist aber gar nicht klein. 70 Millionen Tonträger hat sie verkauft. Orinoco Flow war 1988 der Durchbruch. 2001 kam ein Film raus, Sweet November. Ein stellenweise wirklich sehr kitschiges Liebesdrama konnte man nur gut ertragen wegen der Hauptdarsteller. Charlize Theron und Keanu Reeves. Die verlieben sich ineinander, sind das perfekte Paar, sie hat aber Krebs und will nicht, dass er sie sterbend in Erinnerung behält, also macht sie Schluss. Regie Pat O'Connor. Unschwer zu erkennen, ein Ire. Er setzt den Song Only Time von Enya ein. Da der Film aber durchfällt, fällt dieser Song fast niemand auf. Weltweit kommt er dann doch noch in die Charts. Und das ist ein tragischer Anlass. Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind erschüttert und berührt. Der Song läuft im Fernsehen unter den Bildern des Anschlags vom 11. September. Seitdem ist Only Time stark emotional besetzt. Die Einnahmen durch diesen Song spendet Enya den Hinterbliebenen der Anschlagsopfer und den Feuerwehrleuten von New York. Und dann nehme ich mir gleich mal die nächste irische Familienband vor, die Kelly Family. Ob man sie jetzt mag oder nicht, sie sind ein Phänomen. In den 70ern und 80ern sind sie noch als Straßenmusiker in ganz Europa unterwegs, mit dem Doppeldeckerbus. Sie sprechen Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch. 1983, eine ganz seltene Aufnahme. Paddy ist gerade 6, als er im französischen Fernsehen seine Geschwister vorstellt.
Promis, ma soeur Cathy Kelly, elle a 20 ans. De tous, Angelo Kelly, il a 3 ans.
Mit Auftritten im Fernsehen kommen die Kellys von der Straße weg und treten an zum Höhenflug. 1994 sind sie auf dem Gipfel. Sie lösen überall in Deutschland eine Massenhysterie aus, wenn sie auftauchen. Besonders beliebt bei den Fans ist der kleine Angelo mit den langen blonden Haaren, der ist der Schlagzeuger der Kellys, und Paddy Kelly, der den Hit geschrieben hat, den der kleine Angelo aus voller Kehle singt. Es regnet Preise für die Kelly Family und Geld, aber auch Spott. Singende Altkleidersammlung werden sie genannt. Als Vater Dan 2002 stirbt, fällt die Familie erstmal auseinander. Unbestritten ist, dass sie alle gute Musiker sind. Maite und Michael Patrick, ehemals Paddy, treten heute solo auf. Casey, Paul, Patricia, Joey, John und Jimmy und Angelo sind die aktuelle Kelly Family. Unbestritten auch, dass das die zickigste Band war, die ich jemals interviewen durfte. Kurzes Interview war verabredet nach einer Preisverleihung in der Halle, denn ich hatte noch mehr Künstler auf der Liste, also Dave Stewart, Sophie B. Hawkins, DJ Bobo. Aber die Kellys warfen sich einfach in den Bus und rasten weg. Ins Hotel, also musste ich hinterher. Dort? Schreierei. Paddy und Patricia zopften sich lautstark auf dem Hotelflur. Der Tourmanager hatte schon Angstschweiß auf der Stirn, ich könnte das aufgenommen haben. Daraufhin wollte er mir meine Kassette wegnehmen, mit den Interviews des ganzen Abends drauf. Die habe ich natürlich mit meinem Leben verteidigt. Das war ein unfassbares Affentheater. Mein Interview habe ich dann irgendwann noch bekommen, aber ich war bedient. Nach dem Höhenflug war die Landung ziemlich unsanft. Die Geschwister haben sich verloren. Vom Hausboot der Umzug ins Schloss Gymnich. Die Band fiel auseinander und das Geld wurde knapp. Sie mussten das Schloss verkaufen und konnten sich mal wieder nicht einigen. Das Erbe mussten sich 4 Kinder aus Dans erster und die 8 Kinder aus der zweiten Ehe teilen. 12 unterschiedliche Charaktere. Kompliziert. 2017, das Comeback der Kelly Family und sie haben ihre Fans reaktiviert. Hat eben schon was Besonderes, so eine Familienband. Und da habe ich noch einen im Köcher, sogar mit einer irischen Fiddle. Der Fiddler ist hier eine Frau, es ist Sharon und das sind Andrea, Caroline, Sharon und Jim Corr aus Dundalk von der Ostküste Irlands.
Hi, we're the Corrs.
Und sie geben sogar zu, manchmal ist es schwieriger, wenn man mit Geschwistern Musik macht, also arbeiten mit der Familie.
Yeah, I mean, you know, it's obviously it is more complicated when you're family, and I, you know, I think it's hard for people to understand sometimes.
Aber das machen sie jetzt schon seit vielen Jahren, mit Hochs und Tiefs, und kommen eigentlich prima klar. 10 Jahre Pause haben sie mal eingelegt
Und da hat ihnen die enge Zusammenarbeit mit den Geschwistern richtig gefehlt.
I think we all really missed music, missed writing together and performing together, you know. Very privileged to be able to do that. So we're delighted to be back.
Mir haben sie auch gefehlt in ihrer 10 Jahre Pause. Die Cores machen wunderbar eingängige Popmusik, die Vokalharmonien strahlen tatsächlich eine große Harmonie aus. Ein Album von den Cores kann ich auch mehrmals hintereinander hören, das nervt nicht. Es macht gute Laune, es tut gut. Die Cores machen Popmusik, vorwiegend, haben aber auch ein Album mit irischen Liedern und Traditionals gemacht. Es heißt Home. The song. Eins muss ich jetzt noch anmerken, die sind auch in Wirklichkeit schön, auch ungeschminkt. Die haben diese klaren Gesichter, 3 schöne Schwestern und dann auch noch sehr nett und herzlich. Und sie haben diese Lust am Singen, von der erzählen ja auch die Iren selbst gerne. Da muss was dran sein. Die irische Erfolgsautorin Cecilia Ahern, ihre wunderbare Liebesschnulze PS Ich liebe dich wurde 2007 verfilmt. Die Amerikanerin Holly liebt den Iren Jerry und ist ein bisschen verzweifelt.
Was ist eigentlich los mit dir, Jerry? Immer muss ich mich um alles kümmern. Du musst doch einen Plan haben. Warum muss ich immer die Vernünftige von uns beiden sein? Wieso kann ich nicht die süße, unbekümmerte Irin sein, die den ganzen Tag fröhlich singt?
Weil überall die Hunde jaulen, wenn du anfängst zu singen.
Ich liebe dich so sehr. Du musst immer bei mir bleiben.
Dann stirbt Jerry an einem Gehirntumor und hinterlässt viele Briefe und Anweisungen, was Holly tun soll und wie sie das Leben wieder annehmen soll.
Ich habe mir was ausgedacht. Ich habe dir Briefe geschrieben, die du auf allen möglichen Wegen erhalten wirst. Und du musst tun, was ich dir darin sage, okay?
Kümmert euch darum, dass sie wieder Spaß hat. Geht mit ihr an.
Sie soll mal wieder richtig verrückt sein. Geht heute Abend aus und feiert.
Tolle Idee.
Natürlich wird auch viel gesungen in dem Film, also in dem Teil, der in Irland spielt. Die Schauspieler Hilary Swank aus Nebraska und Gerard Butler aus Schottland spielen so überzeugend, dass in der Folge viele Frauen nach Irland gereist sind, um wie Holly im Film auch mal auf dem Sally Gap Drive in den Wicklow Mountains zu laufen oder im Pub in der Wexford Street in Dublin Ausschau zu halten nach den irischen Traumtypen. Der Soundtrack zum Film ist auch hörenswert, stimmungsvoll. Übrigens auch mit der irisch-englischen Punkband The Pogues. Kiss me, I'm Irish ist das Motto des Tages am St. Patrick's Day. Da kann man also viele Küsse verteilen oder bekommen und das soll Glück bringen. Also, die Iren küssen gern, das halten wir mal fest. Sie singen gern und viele haben diese ganz starken, erdigen Stimmen. Sie sind trinkfest und sie erzählen gerne Geschichten. Einer, der das mit den Geschichten perfektioniert hat, ist Christa Burke. Geschichten vom Warten auf den Hurricane oder vom Außerirdischen. Wenn de Burke in einem Song eine Geschichte erzählt und beim Texten nicht weiterkommt, macht er die Augen zu. Das war zum Beispiel so bei Spanish Train. Da gibt es eine Szene, als Gott und der Teufel Karten spielen. Er kam nicht weiter, hat die Augen zugemacht und dann hat er es vor sich gesehen. Ah, okay, das passiert.
Spanish Train was an early album of mine where telling a story about God and the devil playing cards. I liked that. I could see it. If I was having a problem with the lyric, I would close my eyes, I would see, ah, this is what's happening here, and you know, the thing would emerge.
Und dann schreibt er weiter. Klar, dass ihm immer wieder Geschichten einfallen. Er entstammt ja aus einem irisch-normannischen Adelsgeschlecht, das es mindestens seit dem 12. Jahrhundert gibt. Die Geschichten liegen ihm also im Blut. Standesgemäß lebt er auf Bargy Castle, eine normannische Festung in der Nähe von Wexford. Sein Großvater, Sir Eric de Burgh, war General der englisch-indischen Armee und hat die Burg 1960 gekauft. Chris de Burgh wuchs dort auf. Da hatten seine Eltern ein kleines Hotel aus der Burg gemacht. Musik und der Drang zu spielen war schon immer da und sein erstes Publikum waren die Kundinnen eines Friseurs in Tom Haggard. Für bescheidene 2 Pfund spielte der Student dort Mittagskonzerte. Später trat er auch im Hotel seiner Eltern auf. Also eigentlich wieder dieser typisch irische Kneipenstart in die Karriere. Aber Christa Burke hat durchaus auch politische Songs gemacht. Sein erstes Nummer 1 Album hatte er in Deutschland und es war The Getaway. Hey, boys, tonight we get away to the other side. Head for the wall, the getaway. In diesem Song setzt sich Christa Burke mit dem Tod des IRA-Aktivisten Bobby Sands auseinander. Der starb nach einem Hungerstreik im Gefängnis. Politische Songs irischer Sänger. Diese Insel besetzt natürlich zu weiten Teilen Bono mit U2. Vorhin haben wir ihn schon mit Planet gehört. Aber mit U2 feierte er die großen Erfolge. Bono Vox hieß er noch in den ersten Jahren. Sein Spitzname aus Schulzeiten. Bono Vox heißt ja gute Stimme. Ja, das stimmt, das passt. Und es gibt noch einen Laden für Hörgeräte in Dublin, der heißt Bona Vox. Eine Tragödie für Bono war, als seine Mutter starb. Da war er erst 14. Daheim war nicht mehr daheim. Es war nur noch ein Haus, hat er später gesagt über diese schwierige Zeit. Mit 15 hat er sich dann der Musik zugewendet, sich gemeldet auf den Aushang von Drummer Larry Mullen Jr. Die wollten eine Rockband werden, nannten sich erstmal Feedback, dann The Hype und schließlich U2. U2 ist eine der erfolgreichsten Rockbands überhaupt und Bono setzt sich ein. Für die Bekämpfung von AIDS in Afrika, für den Schuldenerlass von Dritte Weltländern, für Live Aid. Er fordert die Industrienationen auf, die Entwicklungshilfe anzuheben. Alles hehre Ziele. Warum hat er den Spitznamen Gutmensch? Weil man Bono auch kritisch sehen kann. Einen großen Teil seiner Steuern zahlt er in den Niederlanden. Da fallen nur 1% Steuern an. Schon 1995 sorgte er für einen Eklat bei den MTV European Music Awards. Es war in Paris und es dauerte ganz schön lange, bis U2 endlich auf der Bühne waren. Die Stimmung war toll, das Pariser Publikum aus dem Häuschen.
What a city!
Bono setzte an. Was für eine Nacht, was für eine Stadt, was für ein Publikum. Die Leute begeistert noch und dann, was für eine Bombe. Okay, der Preis von MTV hat tatsächlich ausgesehen wie eine Bombe. Und dann wird er jetzt zugepiepst. Und unter dem Piep sagt er, was für ein Wanker euer Präsident ist. Und bezieht sich auf den Atomwaffentest, den Frankreich wenige Wochen vorher im Mururoa-Atoll gezündet hat. Versprecht mir, dass ihr was gegen euren Präsidenten unternehmt, ruft Bono noch. Es geht unter im Jubel der Menge. Er nimmt seinen Preis und geht und nimmt ein paar Jahre später von diesem Präsidenten, von Jacques Chirac, den Orden der französischen Ehrenlegion an. Das haben ihm viele Fans übel genommen. Jetzt gibt's ein Kontrastprogramm. U2 und dann. Boyzone, geht das? Klar, im Wachsfigurenkabinett in Dublin stehen die auch direkt nebeneinander, U2 und Boyzone. Boyzone waren mega erfolgreich. Die waren quasi der irische Gegenentwurf zu Take That. Die wurden gecastet und so schnell ins irische TV gehievt, nämlich am nächsten Tag, dass sie nur eine Möglichkeit hatten. Singen konnten sie noch nicht, also haben sie einfach getanzt zu einem Instrumental. Dann erstmal tingeln durch Irland und traten natürlich auf in vielen Pubs, genau, und sicherten sich so eine treue Fanbase. Nach ein paar Coversongs schrieb Ronan Keating Pictures of You. Das war der Durchbruch. No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what, sogar die bestverkaufte Single 1998. Die weiblichen Fans waren mindestens genauso verrückt wie die von Take That. Ich hatte mal ein Interview mit Ronan Keating und da versuchten die Fans außer Rand und Band an der Außenwand der Halle hochzuklettern und durch das Kippfenster Ronan sehen zu können. Und dabei haben sie so laut gekreischt, wie sie nur konnten. Da war keine Interview-Tonbandaufnahme möglich. Erst als Ronan sie höflich bat, sie sollen bitte das Interview nicht torpedieren, da war ziemlich sofort erholsame Ruhe. Boyzone und vor allem Keating haben dann die Nachfolge-Boyband Westlife unter ihre Fittiche genommen. Vielleicht nicht so sehr, weil sie dem Nachwuchs eine Chance geben wollten, sondern weil sie den gleichen Manager hatten. Bei Westlife, daher auch das gleiche Schema wie bei Boyzone, erstmal bekannte Songs covern. Und dann eigenes Material nachschieben. You raise me up, so I can't stand on mountains. You raise me up, to walk on stormy sea. Aber in Deutschland konnten die Jungs nie richtig punkten. Da war Ende der 90er Jahre einfach ein gewisser Sättigungsgrad erreicht mit den Boybands. Und Ronan Keating hat dann auch noch bewiesen, dass mancher Boybandler sich viel besser anhört, wenn er solo singt. Hitvehikel war der Film Notting Hill mit Julia Roberts und Hugh Grant. Und der Song? Ein Cover. Der Country-Sänger Keith Whitley hatte ihn schon vorher gesungen. Jetzt sind aber mal die Frauen dran. Sinead O'Connor, ihre Version des Prince-Songs Nothing Compares to You ging um die Welt. Auch wegen des Videos. Das klare Gesicht, die Augen dezent betont, die Lippen blass, raspelkurze Haare. Die Frau singt und leidet. Ein bisschen Trotz ist dabei, aber keine Aggression. Sie ist traurig, unendlich traurig. Ich glaube ja, Männer gehen mit Trennungen anders um als Frauen. Aber jede Frau kennt dieses Gefühl der unendlichen Leere, vorbei, aus. Wie konnte das passieren? Man leidet mit und man könnte eigentlich auch mitheulen. Wer so einen Monsterhit landet, kann sich freuen und muss sich gleichzeitig fürchten. Denn immer wird man an diesem Hit gemessen werden. Das ist wirklich eine Bürde und viel Druck. O'Connor entwickelt massive psychische Probleme. Das war 1991 deutlich. Da lehnt sie erst 4 Grammys ab und zerreißt wenig später vor laufenden Kameras das Bild von Papst Johannes Paul II. Sie wird unberechenbar bei Konzerten. Dann wird sie gar nicht mehr eingeladen. Und es wird absurd. Sie studiert Operngesang und 6 Wochen lang Theologie. Dann wird sie zur Priesterin der orthodox-katholischen und apostolischen Kirche von Irland geweiht. Sie bezeichnet sich als lesbisch, was sie widerruft. Sie sei heterosexuell, dann doch bi. Sie hat 4 Kinder von mindestens 3 Männern und ist zum 4. Mal geschieden. Ende Oktober 2018 konvertiert sie zum Islam und sie will mit Nichtmuslimen nichts mehr zu tun haben. Schade, aber vielleicht ändert sie ja nochmal ihre Meinung. Ich mag Sehnsucht in der Stimme. Das berührt, das fesselt, das lässt nicht los. Hebt sich ab vom Einheitsbrei. Viel Sehnsucht hatte Dolores O'Riordan von den Cranberries. Was für ein Song, ein Ohrwurm, der sich richtig festgesaugt hat im Musikzentrum meines Hirns. Die Band aus Limerick wollte Zombie nochmal neu aufnehmen, Anfang 2018. Hotelzimmer in London ertrank Dolores O'Riordan in der Badewanne. Die Gerichtsmediziner stellten eine Alkoholvergiftung fest, stuften den Tod als Unfall ein. Sie starb mit nur 46. Wir sind fast durch, aber es fehlt noch einer. Ja, Ray Garvey. Kommt aus Tralee, hat 7 Schwestern, ein echter Frauenversteher, hat eine Zeit lang in Freiburg gelebt, in einer WG. Dann hat er eine Hamburgerin kennengelernt und ist an den Wochenenden immer einmal der Länge nach durch Deutschland per Mitfahrerzentrale nach Hamburg gefahren. Und dann kam der Durchbruch mit der Band Raymond. Sehr radiotaugliche Songs, Mitsingqualität, guter Mainstream-Rock. Mittlerweile ist die Band aufgelöst. Ray und die Hamburgerin sind verheiratet und leben mit ihrer Tochter in Berlin. Garvey ist total integriert in Deutschland, als Sänger, in TV-Shows, aber er ist immer noch mit Herz und Seele ihre. Wie das im Pub heutzutage ist mit dem Singen, das kann man in seinem Video sehen zu Can't Say No. Es kann aber sein, dass Sie, wenn Sie das gesehen haben, direkt den Flug nach Irland buchen. Macht Laune auf so eine Gesangssession im Pub. Bis zur Abreise haben Sie Zeit für das Video, das uns wieder zum Thema bringt. Kiss Me, I'm Irish. Der Song heißt nämlich Kiss Me, küss mich. Küss mich, als ob du mich willst. Zeig mir, dass es dich interessiert. Halt mich, als ob du hoffst, dass ich bleibe. Ganz viel Sehnsucht drin und viele Küsse. Kiss me like you want me, show me that you care. Hold me like you're hoping I'll stay here. Tell me in a whisper, look me in the eye. Cross your heart. Ray Garvey hat das schon richtig erfasst. Nicht nur Kiss Me, I'm Irish am St. Patrick's Day, sondern überhaupt Kiss Me, alltagsgültig. Mit viel Sehnsucht in der Stimme und im Herzen, Sehnsucht nach Irland vielleicht auch, sind wir jetzt am Ende der Reise angekommen. Kommen Sie gut durch die neue Woche und bis zum nächsten Sonntag, wenn wir auf eine neue Reise durch den Musikkosmos starten. Ich verabschiede mich mit dem Vulkaniergruß. Lebe lang und in Frieden.
Barbara Scherers Musikkosmos. Immer sonntags eine neue Folge. Ein Podcast von SWR1 Baden-Württemberg.